Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 233. Mein Name ist René und außerdem mit dabei der Marvin.
Hi.
Und der Dennis.
Ja, hallo, servus.
Das wollte ich gerade eben Basti sagen, aber der Basti ist ja heute gar nicht da, leider Gottes.
Basti ist heute leider nicht da.
Genau, und die Frau Alex fehlt auch, entschuldigt. Von daher heute in einer kleinen, aber feinen Runde. Marvin hat schon angekündigt, der will heute nicht so viel reden, das war ihm in den letzten Wochen zu viel. Daher werden jetzt Dennis und ich hier versuchen, irgendwie das Ding zu rocken. Mal sehen, ob ich hier nach zwei Wochen Abstinenz noch weiß, wie der ganze Kram funktioniert. Wir laufen drauf zu, auf den Pokal und auf die Bundesliga. Bevor wir da mit anfangen, sollten wir aber vielleicht nochmal so durchgehen, was sich jetzt so mannschaftsmäßig noch getan hat, seitdem Basti, Marvin und der Omi letzte Woche da aufgenommen haben. Wir haben einen neuen Innenverteidiger vorgestellt bei der Saisoneröffnung am vergangenen Wochenende. Quasi auch während des Spiels die letzte finale Unterschrift vom FC Chelsea gekommen, sodass er dann auch direkt auflaufen durfte. Michael Hector als neuer ausgeliehener Innenverteidiger. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt vorher nicht so wirklich viel mit ihm beschäftigt, aber was man so liest, ist das, glaube ich, schon eine ganz ordentliche Verstärkung jetzt nach dem Abgang von Zambrano. Dennis, was meinst du?
Ja, ich muss sagen, definitiv ja, groß gewachsen. Ich glaube, er ist ja 1,93 oder sowas. Also wirklich großer Spieler, schnell trotzdem. Das ist ja, also das Tempo ist ja wichtig bei uns. Gerade die Innenverteidigung hatte ja in den letzten Jahren dann doch immer mal so ein leichtes Tempodefizit. Da bin ich jetzt froh, dass wir mit Hector wirklich jemanden verpflichtet haben, der da, denke ich, gutes Tempo mitbringt, eine gute Kopfballstärke. Ja, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass, wenn er sich natürlich auch in das Konstrukt hinten Viererkette einreiht und ein bisschen Spielpraxis bekommt, dass er uns sehr weiterhelfen kann. Oder wie siehst du das, Marvin? Du bist auch...
Ich sehe das ganz genauso. Ich bin da absolut auf eurer Seite. Für mich ist Hector eine Verstärkung, die sich hier ganz so gut ins Abwehrkonstrukt einfügen kann. Ich glaube, das letzte Jahr in Reading hat ihm sehr gut getan. Ja, da hat er Stamm gespielt, hat über 30 Spiele auch in der zweiten Liga gemacht. Das hat ihm auch dazu verholfen zu weiterer Stabilität. Also ich glaube, er wird der Eintracht eine Verstärkung sein. Ich muss ja sagen, ich habe den Spieler jetzt noch nicht, ich habe glaube ich zwei Spiele von ihm gesehen. Also jetzt wirklich nicht viel, also bewusst. Und auch da muss ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht so, ist mir jetzt nicht großartig aufgefallen, aber mit welchem Enthusiasmus schaue ich Zweitligaspieler aus der englischen Liga? Das muss man auch die halt, Kirche im Dorf lassen.
Naja, ne? Klar.
Und, ja. Und ich finde aber von den Anlagen her perfekt, kommt typischerweise aus diesem Chelsea-Konstrukt, wo die Hälfte der Spieler im Kader ausgeliehen werden, das haben wir ja schon
so
gesehen,
ist es, ja.
Mit Pierson. Hoffen wir, dass es eine bessere Verpflichtung als Pierson ist, ohne dem Brasilianer da jetzt zu nahe zu treten. Aber einen Jamaikaner, den haben wir jetzt auch noch nicht. Ich glaube, ein Jamaikaner hatte die Eintracht noch nicht in ihren Reihen bislang. Aber ich glaube, für die Abwehr, auch aufgrund der Tatsache, dass wir da momentan nicht so üppig aufgestellt sind,
genau,
hat er gute Chancen zu spielen.
Ich sag mal so, das war ja glaube ich auch das, was Hübner oder Kovac auch gesagt haben, also wenn einer in der Lage ist, sich in der zweiten englischen Liga da durchzusetzen, dann wird er auch mit der Bundesliga durchaus da zurechtkommen, also nur weil es da Zweitliga ist, ist es jetzt da auch nicht Kindergarten, und er hat ja auch durchaus mit Abraham jemanden neben sich stehen, der auch Erfahrung hat und ihm da so ein bisschen Support geben kann, also ich glaube schon, dass der sich da
Saison letztes Jahr gespielt, genau.
Ja, dass der sich da schon ganz gut reinbringt und war halt auch ein wichtiger Transfer und eine wichtige Verstärkung, weil die Innenverteidigung ja doch schon so ein bisschen, nennen wir es mal, lückenhaft war.
Ja,
fand ich meine, Kicker, der hat, ja, Marvin, erst du?
Nee, Dennis.
Der Kicker, der hat einen schönen Begriff oder einen schönen Satz zu dem Hector gesagt, und zwar war da die Überschrift eine Kante mit Speed. Also, das ist so,
ich schreibe
das
meine
ist
Kante ja, auf Speed, ist ja alles gut.
Genau, nee, das hätte jetzt, aber das ist ja im Endeffekt das, was wir brauchen. So was suchst du ja, einen Innenverteidiger, der wirklich körperlich mithalten kann, ordentlich austeilen kann auch und trotzdem die nötige Geschwindigkeit gerade in dem heutigen Geschäft brauchst du ja du siehst das ja, diese Geschwindigkeit, wo wir immer bemängeln, Ochipka läuft vielen dann hinterher, macht einiges über Stellungsspiel wieder aus. Hoffe ich mal, dass wir hier auf jeden Fall jemanden haben, der da auch vom Tempo her mitgehen kann. Hoffentlich auch trotzdem gutes Stellungsspiel hat, aber da kann er uns auf jeden Fall weiterhelfen. Eine Sache ist nur, wir haben den jetzt doch nur für ein Jahr ausgeliehen, oder?
Genau.
Ist da, ja, und dann ist auch ohne Kaufoption oder sowas, sondern das ist richtig. Einfach okay.
Ein Jahr geliehen. Und das ist halt der ganz große Problemfaktor, den die Eintracht momentan sowieso in ihren Reihen hat. Ne? Also ich meine, das ist alles schön und gut. Wir haben ja richtig gute Spieler ausgeliehen. Also man kann ja wirklich nichts sagen. Wenn wir die gekauft hätten, okay, das wissen wir auch nicht, ob das dann, wir sind alles, ja, Wundertüten, muss man ja schon so sagen, aber da sind schon Spieler mit Qualitäten. Michael Hector ist nicht ohne Grund bei Chelsea unter Vertrag. Und Jesus Vallejo ist auch ein herausragend guter Innenverteidiger. Schade, dass er uns jetzt in der Vorbereitung gefehlt hat. Aber das ist auch ein Spieler, der definitiv die Fähigkeit hat, in der Bundesliga eine tragende Rolle zu spielen. Der kommt, ja, und also hat eine super Ausbildung bei Real Madrid genossen. Da ist schon viel Potenzial dabei, aber die sind halt alle am Ende des Tages nur ausgeliehen. Und das kann natürlich auch irgendwo uns wieder zurückschießen. Kaufen konnten wir sie nicht. Ich weiß halt noch nicht. Momentan ist halt die Frage, ist es besser, dass wir hochqualitativ hochwertige Spieler ausleihen für ein Jahr? Oder wäre es besser gewesen, mittelmäßige Spieler zu kaufen? Weißt du, das ist die einzige Option. Ne?
Ja,
und momentan,
aber
momentan sind nicht das erstmal positive.
Mhm. Ich finde die Option, sie auszuleihen, um dann auch, wenn man jetzt wirklich dann sagt, von wegen, okay, alles das, was wir jetzt, oder andersrum angefangen, alles das, was wir jetzt momentan machen, ist erstmal ein großes Experiment. Wir haben einen neuen Sportvorstand, wir haben ein neues Trainerteam, was erstmal beweisen muss, dass sie unter normalen Liga-Bedingungen das irgendwie auf die Kette kriegen. Wir versuchen stark auf junge Spieler zu setzen. Von daher ist es durchaus okay, jetzt an der Stelle zu sagen, wir leihen Spieler aus, bei denen wir Potenzial sehen, um auch überhaupt mal zu sehen, ob dieses Experiment nach dem Jahr aufgeht. Und dann kannst du dich, glaube ich, auch ganz gut darauf konzentrieren, zu sagen, okay, von den 5, die wir geliehen haben, 2 funktionieren und die anderen 3 schmeißen mal wieder weg und dafür holen wir da neue. Also ich glaube, das funktioniert in diesem Experimentiermodus erstmal ganz gut. Am Ende der Saison muss halt einfach auch nur das Ergebnis stimmen und das muss lauten irgendwie vernünftige Mittelfeldplatzierung. Ja, weil ansonsten hast du halt auch alles andere wieder gefällt.
Hast du völlig recht, ja, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt einfach gucken und da hoffe ich, dass das der richtige Weg ist, dass wir ein bisschen Stabilität generell reinbekommen in das Konstrukt um die Mannschaft herum und ob wir dann, wenn wir auch vielleicht mit ein bisschen Glück eine gewisse Stabilität wieder auch von der Tabellenposition her erreichen, vielleicht auch von der auf der finanziellen Seite wieder ein bisschen Spielraum bekommen, dann im Endeffekt diesen Neuaufbau. Und da haben wir ja immer gesagt, wir wollen Neuaufbau mit am liebsten jungen Spielern. Da sagt auch keiner was. Auch ein bisschen experimentieren, auch hochziehen und so weiter. Du kannst aber natürlich jetzt diesen kompletten Umbruch Mannschaft und alles, was um diese Mannschaft herum ist, zusammen umzugliedern und dann schon auf junge Spieler zu setzen und dann zu schauen, ja, okay, wir dürfen auf keinen Fall absteigen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Klasse halten und so weiter. Schwieriger als das Konstrukt, was wir hier jetzt gewählt haben, Spieler zu nehmen, die eine gewisse Klasse einfach auch schon haben, die wir eben dadurch auch nicht mehr bezahlen können, unsere einfach unter Vertrag zu nehmen, sondern lediglich eine Ausleihe möglich ist. Aber so ist, denke ich, das Konstrukt, um dann einen sicheren Platz in Anführungszeichen, also eine größere Wahrscheinlichkeit zu haben, einen gesicherteren Platz zu erreichen und dadurch ein bisschen ruhiger arbeiten zu können im nächsten Jahr, wo wir uns alle sicherlich einig sind, dass nächstes Jahr dann für uns eigentlich wahrscheinlich das interessantere Jahr wird, weil dieses Jahr geht es einfach nur darum, ich bringe Stabilität rein und dann denke ich, ist das eine gute Mache oder seht ihr das anders?
Ich sehe das grundsätzlich ähnlich, aber ich kann halt momentan ehrlich gesagt noch nicht nach vorne blicken. Also ich kann nicht sagen, wie es in der nächsten Saison wird. Ich weiß auch nicht, ob wir in der nächsten Saison ein anderes Level erreichen werden. Habe ich momentan meine Zweifel.
Okay.
Ich glaube, das kann man auch wirklich erst sagen, wenn diese kommende Saison mal mindestens zur Hälfte rum ist, damit du halt überhaupt sehen kannst, ob das Thema funktioniert. Ja. Also, wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, wir wollen eine langfristige Planung haben. Die ist aber so viel, wie wir jetzt geändert haben, einfach nicht möglich, sondern wir müssen einfach jetzt gucken, wie weit läuft dieses Experiment erfolgreich nach der Hinrunde, und dann kann man anfangen, sich Gedanken drüber zu machen, wie das dann für die Zukunft aussieht und wie man vielleicht langfristig irgendwie planen kann. Aber ansonsten ist jetzt erstmal das erste halbe Jahr beobachten, analysieren und dann in der Winterpause sagen, wie es jetzt weitergeht. Anders wird es meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Ja, genau. Und ich denke, und jetzt mit Michael Hector haben wir den nächsten Schritt getan. Es war wichtig, dass wir einen Innenverteidiger holen. Ich denke, wir haben noch gute Optionen gewählt. Ich würde mir natürlich wünschen, jetzt noch jemanden, wenn die Eintracht jetzt noch jemanden fest verpflichten würde als Säule. Aber ich gehe jetzt eigentlich mal davon aus, das wird nicht mehr passieren. Du hast jetzt einigermaßen Spielraum. Es ist zwar immer noch nicht viel, aber du kannst jetzt sagen, okay, Vallejo kommt jetzt wieder zurück. Abraham ist die feste Säule, ist eigentlich derjenige, der das Spiel in der Hand hat. Hector ist dann dementsprechend der Backup. Irgendwann kommt Marco Russ wieder. Gut, dann hast du zumindest drei Leute. Ja, drei bis vier Leute, wobei du auf Marco Russ natürlich jetzt noch gar nicht bauen kannst. Wäre schon gut, wenn wir noch einen holen. Da müssen wir sehen, was jetzt am Ende des Transferfensters irgendwie vielleicht noch abfällt. Aber die Leute, die du geholt hast, würde ich sagen, die versprechen schon eine gewisse Qualität. Das ist jetzt erstmal gar nicht verkehrt.
Ja. Ja, ich bin auch dafür, auf jeden Fall noch einen zu verpflichten. Das ist auch immer, Innenverteidiger kannst du, blöd gesagt, nie genug haben. Und nicht, dass wir wieder in der Winterpause dastehen und, naja, gut, drei sind verletzt, einer, dann ziehen wir eventuell noch jemanden aus dem defensiven Mittelfeld, zum Beispiel Flum oder sowas. Flum, der dann hinten aushilft. Das sowas zu müssen wir vermeiden, und zwar am besten im Sommer. Erstes Winter war teuer, einen guten Ersatz zu bekommen. Da sind wir jetzt noch 10-mal günstiger dabei. Und außerdem, ob das dann auch klappt, ob jemand verfügbar ist und so weiter, weißt du auch nicht. Also beende deine Kaderplanung im Sommer, dann hast du im Winter auch nicht ganz so viel Stress.
Stimmt.
Was glaubt ihr denn, was sich da jetzt an Zugängen noch irgendwie tut? Oder was wird da an der Stelle jetzt großartig noch gerüchtet? Ich hatte jetzt nur heute noch was gelesen, dass man eine Leihe von Pulisic vom BVB nicht ausschließt, aber der ist ja eher offensiv.
Also sowas kann ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Offensiv Pulisic, ich denke, wir brauchen offensiv echt. Wenn wir Serge Gnabry bekommen hätten, ja, wenn es da eine Möglichkeit gegeben hätte, den Olympia-Held, sage ich mal, irgendwie einigermaßen preislich akzeptabel zu leihen von Arsenal, die ja jetzt ihn auch seinen Vertrag auch verlängern wollen, dann wäre das eine Option gewesen, mit der ich mega gut hätte leben können. Mhm. Aber offensiv müssen wir wirklich nicht mehr so viel machen. Ja, natürlich, diese Aussage bekomme ich an den Kopf geworfen, wenn wir in den ersten drei Spielen nur zwei Tore machen. Aber von dem, was wir jetzt ja eigentlich geholt haben, sind wir doch ganz gut ausgerichtet.
Ja, stimmt.
Und bevor wir Castagnas und oder Seferovic nicht verkaufen sollten, würde ich offensiv wirklich nichts machen. Ich würde wirklich, wirklich bestrebt sein, in der Defensive, entweder in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld nach Verstärkung zu suchen. Da brennt es immer noch. Und da wäre zum Beispiel Lustenberger eine Option. Fabian Lustenberger von der Hertha hat nicht mehr das Vertrauen des Trainers. Also Pal Dardai setzt nicht mehr auf ihn. Wurde als Kapitän entmachtet. Der ist auch erst 28, eigentlich Schweizer Nationalspieler auch mal gewesen. Er hat eigentlich in den letzten Jahren eine ganz gute Saison, eine ganz gute Rolle gespielt. Der kommt momentan ein bisschen auf in der Gerüchteküche. Das wäre vielleicht eine Option, die ich gar nicht so schlecht finden würde. Also okay. das wäre noch was, was ich jetzt aktuell gehört habe. Ansonsten weiß ich jetzt von nichts. Es sind ja immer viele Namen im Umlauf. Auch der Herr Niedermeier hat noch keinen neuen Verein gefunden. Aber da müssen wir abwarten. Ich glaube wirklich, dass sie in den letzten, guck mal, wir haben jetzt, heute ist der 18., in den letzten 12 Tagen wird sich noch einiges tun. Spart erstmal das Pokalspiel ab und da geht es dann auch nochmal weiter. Ich glaube, dass sich auch wirklich bei Top-Teams da noch ein bisschen was verändert. Und vielleicht sind wir der lachende Dritte, der irgendwie mit einer Laie zuschlagen kann, weil der eine oder andere Spieler wirklich unzufrieden ist.
Im Moment sieht es ja nicht so aus, als wenn Seferovic und Castagnos jetzt noch weggehen würden, weil zumindest nach dem, was ich verstanden und gelesen habe, auch die Preise jetzt nicht so hoch sind, die man gewillt ist, dort zu bezahlen.
Ja, also ich habe zumindest auch die Sachen gelesen, dass zumindest die Transfers nicht vom Tisch sind, wo ja immer wieder gesagt wird, also wenn ein attraktives Angebot reinkommen sollte, sind wir auf jeden Fall dabei und die Spiele sind, ja, ich sag mal, im Schaufenster noch. Also kann man jetzt, denke ich, interpretieren, wie man will. Es waren, wie du richtig sagst, anscheinend noch nicht entsprechend die Gelder bei dem, ja, ich sag jetzt mal, was du eben, du musst ja natürlich dann auch wieder überlegen, holst du wieder Ersatz für so einen Spieler? Und da ist anscheinend zumindest nicht die Möglichkeit da, einen Ersatz für einen der beiden zu holen, mit als Ausgleich zu dem, was als Ablöse jetzt kommen würde. Und das ist natürlich dann schon eher blöd zu sehen. Wie fit, und wir müssen ja wirklich sagen, wir kriegen ja, oder ich habe zumindest nichts mitbekommen, was jetzt an Angeboten mal für die beiden gedacht war. Da war ja am Anfang, glaube ich, so vor 2-3 Wochen, da war dann mal, oh, Castaños vielleicht für 6 Millionen dahin. Wenn mir das natürlich, wenn das ein reales Angebot war, dann sage ich, okay, was erwarten die denn an Ablösesummen hier? Denn Castaños für 6 Millionen hätte ich sofort gemacht. Andererseits muss man gucken.
Ich glaube, so real war das am Ende des Tages gar nicht. Also ich glaube, die Summen, die da am Ende im Spiel waren, waren dann noch bedeutend kleiner. Und dann finde ich es schon okay zu sagen, okay, so viel Druck haben wir jetzt nicht, die Spieler nochmal für so einen Ramschpreis rauszugeben. Das haben wir mit anderen schon gemacht.
Ja. Sehe ich genauso. Also
dann, ich glaube, die warten auf ein gutes Angebot. Ich finde die Kommunikation eigentlich von der Eintracht immer noch ein bisschen merkwürdig, wenn er sagt, ja, wir können auch bis Winter warten und so. Weiß ich nicht, was das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das soll. Aber auch da bin ich relativ relaxed. Andererseits muss ich sagen, wer will denn für Castaños oder wer kann denn guten Gewissens für Castaños irgendwas um die 5 bis 7 Millionen bezahlen? Ja. Also bei allem Respekt, der hat doch auch bei der Eintracht noch nicht so wirklich viel geliefert, weißt du?
Hat er eindeutig meiner Meinung nach zu wenig gespielt und dass man da bereit wäre, diesen Preis zu bezahlen. Es sei denn, man wüsste jetzt irgendwie etwas, was wir nicht wissen, ja, und dann würde ich ihn vielleicht auch eher behalten wollen, wenn jetzt irgendwie der Scheich um die Ecke kommt und sagt, ich gebe dir mal für so einen Spieler, den ich noch nie wirklich auf dem Feld gesehen habe im letzten Jahr, mal eben eine horrende Summe. Das würde mich dann schon auch irgendwie so ein bisschen verwundern. Ja,
ja, aber ich meine, wie gesagt, ich glaube, wenn es nochmal jemanden gibt, der interessiert ist, dann ist die Eintracht damit sicher gesprächsbereit. Aber da müssen wir abwarten, ja. Und alles Weitere erübrigt sich. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen trotzdem ein bisschen schlauer.
Ich hoffe halt nur, dass da nicht Unruhe reingebracht wird und dann auch irgendwann gesagt wird, ja, okay, wir bauen auf die Spieler und ja, wir wollen sie haben und nicht nur, ja, okay, wir hätten sie gern abgegeben und haben, kam nicht genug Geld rum, weil motivationstechnisch für den Spieler natürlich auch nicht unbedingt optimal, wenn du eigentlich weißt, der Verein hätte mich gern losgehabt und hätte gern Geld mit mir kassiert und jetzt muss ich hier noch eine Saison oder noch länger spielen. Denke ich, muss man einfach jetzt auch aufpassen, dass da nicht zu, ja, ich sag mal, zu blöd wieder mit der Situation umgegangen ist und wie die Eintracht ja leider oft mit so Situationen umgeht, kann ich mir denken, dass am Ende ein paar lange Gesichter da sind. Also
ja, müssen wir abwarten. Andererseits ist es aber so, dass dieser Fall ja theoretisch nur bei Castaños eintreten kann. Bei Seferovic wissen wir alle, dass er das ja selbst proklamiert hat, dass er bei der Europameisterschaft schon gesagt hat, es wird Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Also wenn er dann am Ende wirklich noch hier bleiben muss, ja, dann hat es halt aber auch einfach für ihn nicht gereicht, was eher damit zusammenhängt, dass er bei der EM nicht die Leistung gezeigt hat und dass sein Berater nicht gut genug ist, eine ordentliche Summe für ihn zu erzielen. Ne? Also das ist dann halt auch so das Ding. Ich denke, Castaños ist da, glaube ich, eher so der, den man nicht vor den Kopf stoßen sollte. Aber gut.
Jetzt aber auch von ausgehen, dass Kovac in seiner Kommunikation mit den Spielern schon sehr klar und deutlich ist und denen schon klar und deutlich sagen wird, wer da noch irgendwie eine Chance hat und wen er da ganz klar in seinem System nicht sieht. Also ich glaube nicht, dass die intern da auf der gleichen Art und Weise kommunizieren wie nach außen, sondern das was Kovac da macht, das wird schon relativ klar und deutlich sein. Ich glaube, der ist nicht derjenige, der da irgendwie um den heißen Brei drumherum redet. Wie man das nach außen macht, da sind natürlich auch noch andere Leute daran beteiligt. Und dass das jetzt nicht alles Vollprofis sind, zumal man da ja auch den einen oder anderen losgeworden ist oder verloren hat, das ist dann halt auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Stimme ich zu.
Jetzt war heute noch im Kicker zu lesen, dass Labbadia bei Chandler nochmal einen zweiten Anlauf macht. Ist da noch irgendwie ein Abgang drin? Und haben wir einen Verteidiger dann für rechts?
Ja gut, also rechts haben wir ja eigentlich nicht zwei, so, also noch. Ja, haben wir mit Regesel und Varela Spieler. Varela ist, glaube ich, wirklich auch als Stamm eingeplant, was auch nicht so, was irgendwo auch verständlich ist, der ein Mann mit richtig guten Anlagen hat bei Manchester United, zwar meistens in der Reserve gespielt, aber der kann was, ja, und mit Regesel hättest du dann ein Backup, der auch irgendwo interessant ist in der Hinterhand. Chandler abzugeben an den HSV wäre, glaube ich, für beide Seiten interessant. Also beim HSV brauchst du dir auch einigermaßen sicher sein, kannst ja einigermaßen sicher sein, hast du schöne Stadt, du siehst vielleicht nochmal was, verdienst ordentlich Kohle, das kann für Chandler auch wirklich relevant werden. Aber wie viel da dran ist, kann ich momentan schwer abschätzen. Wenn Labbadia sein Konzept darauf auslegt, schnelle Spieler zu haben, also mit die halt wirklich, die schnell rennen, dann ist es okay. Wenn die aber halt vielleicht auch gute Flanken schlagen müssen, dann wird es schon wieder schwer. Ich weiß nicht, was Labbadia da vorschwebt, aber für mich wäre das ein verkraftbarer Abgang.
Für mich auch auf jeden Fall. Was ein bisschen für mich ein Zeichen war schon, dass Chandler so als, ja, wir lassen den mal in der Innenverteidigung spielen, und waren ja so ein paar Berichte gewesen, dass er so, ja, ein bisschen die Position da wechselt. Scheint er also nicht als absoluten Stammspieler auf rechts zu planen. Vielleicht dementsprechend, ja, muss mal gucken. Also ich fände es auch, wäre jetzt nicht das Schlimmste, was uns passieren kann, weil wir wirklich zwei gute Ersatzspieler auf der Position haben.
Genau.
Ja, so viel zu aktuellen Transfers oder Gerüchten oder allem, was da so ein bisschen unterwegs war. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn es jetzt die nächsten Tage erstmal ruhig ist, weil wir laufen jetzt mit großen, großen Schritten auf die Pokalbegegnung hin gegen den FC Magdeburg am Sonntag, wenn ich mich nicht irre, um 15:30 Uhr.
Ja, genau, 15:30 Uhr, ja.
Und wie ich gerade eben festgestellt habe, haben ja der Herr Marvin und der Herr Basti da beim FC Magdeburg Podcast, wie auch immer er heißt, aber ich glaube, er heißt so, nur der FCM, schon so ein bisschen über Aufstellung gesprochen. Von daher würde ich sagen, hängen wir uns doch da auch direkt irgendwie dran, weil das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, mit welcher Aufstellung gehen wir denn da rein? Wenn ich mal das hier vorlesen darf, was die beiden Herren Marvin und Basti hier genannt haben, ist Radetzky im Tor. Das ist jetzt, glaube ich, nicht weiter verwunderlich. Innenverteidigung Hector bzw. Vallejo, je nachdem, und Abraham. Ist aus meiner Sicht auch relativ klar. Očipka und Varela. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht viel drüber diskutieren. Dann Hasebe und Mascarell im Mittelfeld, defensive Richtung. Dann Gacinovic, Meier und Castaños, dann eher so wahrscheinlich Flügel bzw. offensives Mittelfeld. Wobei da auch die Frage ist, Castaños oder Rebic, und Ragota als vermutlich zentraler Stürmer. Habe ich das so richtig gelesen, Herr Marvin?
Absolut, absolut, absolut.
Wäre jetzt für mich etwas, wo ich absolut mitgehen würde. Ja. Seferovic fällt ja jetzt erstmal aus, der wird ja nochmal irgendwie an den Zähnchen operiert.
Genau, ja. Der kriegt erstmal einen Zahn gezogen, ja.
Musst du halt sagen, gut, okay, mit der Aufstellung hast du dann halt auch keinen, den du mehr nachlegen kannst, ne? Also dann hast du halt wirklich, weil halt Seferovic ausfällt, dann hast du Castaños, der spielt, Ragota spielt, Meier spielt, ja, dann hast du halt noch Rebic und Blum.
Fällt Blum nicht auch aus? War der nicht auch, der war, glaube ich, auch nur im individuellen Training heute und nicht im Mannschaftstraining.
Stimmt. Okay. Ja, also
das halt wäre dann halt auch noch so ein bisschen fraglich.
Rebic war ja auch noch nicht hundertprozentig. Also auch da, genau, also auch das ist ja dann noch so ein bisschen, naja, sag ich mal, ein bisschen problembehaftet.
Aber zum Nachlegen hätten wir doch Gacinovic noch, oder war der genannt?
Nee, Gacinovic
spielt der wäre dann auf links.
Definitiv.
Der wäre dann linker, genau. Flügel, Castaños oder Rebic wäre rechts, Meier als hängende Spitze oder als offensives Mittelfeld, je nachdem, wie du dann siehst. Und Ragota dann als Stoßstürmer. Also ist schon eine relativ offensive Aufstellung eigentlich.
Also hättest du nur noch Marco Fabian dann zur Not, wenn der.
Ja, richtig, Marco Fabian, den vergesse ich immer wieder, ja. Genau.
Vielleicht auch aufgrund seiner fulminanten Einsätze. Mhm. Ja, also den hättest du noch was offensiv angeht, aber ja.
Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man das dann das Risiko gehen will oder ob man dann sagt, okay, dann setze ich doch mal lieber eine Nummer Defensive oder so, keine Ahnung, damit ich Castaños erstmal vielleicht draußen lasse und dann auf rechts halt irgendjemand anderen stelle.
Naja, das ist halt wirklich die Frage, wie sehr willst du ihn noch ins Schaufenster stellen? Also wenn du wirklich jetzt an der Stelle sagst, du willst jetzt nochmal irgendwie du siehst in Castaños die Möglichkeit, doch nochmal irgendwie Geld reinzuholen und du willst ihn ein bisschen in ein Schaufenster stellen. Und nach dem, was ich von Kovac gelesen habe, sagt er ja sowieso, wir sind klarer Favorit und wir dürfen uns da jetzt nicht irgendwie überrennen lassen. Also der will ja auch maximal offensiv meiner Meinung nach in dieses Spiel rein, was du ja auch tun musst, weil du bist ganz klarer Favorit und du darfst dich da nicht wieder irgendwie so vorführen lassen wie in den Jahren davor und dann irgendwie mit so einem peinlichen 1-0 in der 89. Minute reingestolpert irgendwie da vom Platz gehen, sondern du musst da schon spielbestimmt sein, dann wird dann Castaños von Anfang an bringen, wenn das der Plan ist, ihn da nochmal so ein bisschen zu zeigen, dass dann soll der da auch mal irgendwie 2 Tore schießen und sich irgendwie ganz ordentlich präsentieren, damit du vielleicht dann doch nochmal das Preisschild nach oben schieben kannst.
Wäre natürlich gut, ja.
Dann würde ich eher ihn da sehen, als anstatt von Rebic. Ja, zumal der ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen fraglich war, was jetzt da gesundheitlich das Thema ist.
Ist auf jeden Fall eine schlüssige Erklärung. Ja, ansonsten, wie gesagt, also ich denke, ansonsten haben wir die Aufstellung genauso aufgestellt. Und ich glaube, da gibt es sonst relativ wenig Spielraum einfach. Ne? Also ich meine... Ja,
und es macht einem muss halt Angst, spielen. Dass nicht viel mehr bleibt. Ne? Das
ist, ja, momentan sind halt auch schon wieder ziemlich viele verletzt. Das ist halt ein bisschen ehrlich. Tabata wäre halt eine Option oft für die Linksverteidigerposition gewesen, aber der ist verletzt. Da ist dann Otschipka praktisch eigentlich der einzige Mann, der das halt gelernt hat. Ja, und ansonsten gut, ich weiß nicht, inwieweit Flum schon zu einer ernsthaften Alternative wird. Vielleicht überrascht uns auch der Trainer und bringt Husti plötzlich. Also das sind so kleine Sachen, aber ansonsten, man merkt, der Kader ist zwar da, aber übergroß ist er auch nicht.
Ja, das stimmt. Obwohl man Husti bei so einem Spiel, ich weiß nicht, theoretisch als alter Hase mal auf den Platz schicken könnte, um es mal blöd zu sagen, aber es ist... Könnte ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht ein Husti einfach der Erfahrung halber eine Spielzeit zumindest bekommt.
Total unrealistisch.
Muss man gucken.
Also ja, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, aber mein Gefühl sagt mir, wenn, dann nicht von Anfang an, sondern dann wird Kovac oder werden die Kovac-Brüder schon eher draufsetzen zu sagen, lass die jungen Wilden da mal ran. Die sollen da mal ordentlich Gas geben und wenn es dann darum geht, irgendwie nach einer 2-0-Führung da mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen und den Kasten zusammenzuhalten, dann wird er irgendwie so einen alten Recken wie Husti da rausschicken oder vielleicht auch einen Flummen anstatt von einem Mascarell oder irgendwas dann da reinbringen, die dann einfach dafür sorgen, dass der Aufbau stabil ist und du dann eher über vernünftig rausgespielte Konter dann noch irgendwie ein bisschen Druck machen wirst.
Siehst du mal, du bist richtig optimistisch mit deinen Tipps hier. 2-0. Ja, und wenn wir dann irgendwie mal besichern wollen, ja.
Wer hat denn gesagt, dass 2-0 mein Tipp ist? Ich rede momentan nur von der ersten Halbzeit.
Ah, okay, alles klar. ja, nee, nur weil, also ich habe da momentan schon das Gefühl, als würdest du schon den nächsten Runden Gegner hier schon irgendwie mit einplanen, ja. Okay. Ich mag deinen Optimismus.
Also, nee, sind wir mal ehrlich, wir reden hier vom ersten FC Magdeburg, oder ist das überhaupt der erste, keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall der erste und der einzige.
Der erste und der einzige und der wahre, natürlich. Da kannst du dir jetzt nichts irgendwie erlauben. Das ist jetzt so die erste Weichenstellung. Da willst du halt auch maximal viel Energie aus dem Ding dann für das Pokal, für das Ligaspiel gegen Schalke irgendwie mitnehmen.
Ja, ist richtig.
Da kannst du jetzt nicht irgendwie mit so einem hingedümpelten 1-0 irgendwie vom Platz gehen. Wenn du da die klassische Team Kovac-Fackel entzünden willst, dann musst du da halt schon mal mit so einem 3-0 irgendwie vom Platz.
Das stimmt.
Ja.
Das hatten aber ja die Kovac-Brüder auch schon in Interviews gesagt, dass es eigentlich jetzt eine Kopfsache ist. Der Kopf entscheidet das Spiel. Die Klasse sollte da sein, definitiv. Hast du ja vorhin auch schon gesagt, René, also Favorit wäre schlimm, wenn wir es nicht wären bei dem Spiel. Und wenn der Kopf einigermaßen stimmt und dementsprechend kann ich mir auch schon vorstellen, wie du sagst, dass die jungen Spieler ein bisschen heißer sind, ein bisschen mehr, komm, ich muss mich zeigen jetzt mal hier, gerade auch die Neuzugänge, mal Bundesliga, Bundesliga ist es ja dann nicht, sondern ist ja nur in Anführungszeichen Pokal, aber einfach um denen mal so die Möglichkeit zu geben, jetzt könnt ihr es mal, jetzt habt ihr, wie Gott weiß, wie viele Wochen hart trainiert und jetzt lauft auf und schießt am besten ein zweistelliges Ergebnis. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da Kovac eine gute Motivationsrede halten wird und die Jungs da auch richtig mit Feuer rausgehen. hoffen wir mal nicht zu übermotiviert, dass wir erstens keine Verletzten beklagen müssen und zweitens das Spiel dann am Ende auch gewinnen und eine Runde weitergehen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge. Also ich bin eigentlich optimistisch, Marvin. Ich bin jetzt schon enttäuscht, dass du so
passt. Nein, ach Quatsch, ich habe ja auch bei einem Magdeburg-Podcast gesagt, dass wir hier klare Favorit sind und auch dementsprechend dominant auftreten müssen. Denn es bringt doch alles sonst gar nichts. Ich meine, es ist doch wirklich genauso, wenn wir jetzt hier uns deswegen in die Hose machen. Du musst wissen, dass Magdeburg halt eine enthusiastische Mannschaft ist, die einen ordentlichen Kader haben und herausragend gute Fans in ihren eigenen Reihen haben und das dementsprechend eine schwierige Situation für einige Eintracht-Spieler sein wird, die das halt, also gerade so solche Spiele vielleicht noch nicht so ganz so häufig erlebt haben, oder halt auch dieses Niveau in Deutschland einfach nicht kennen. Ich denke, das wird was Neues, aber rein spielerisch sollten wir dementsprechend dominant sein. Da gibt es nichts. Und wenn du die Leistung, die du normalerweise abrufen kannst, auf den Platz bringst, gewinnst du das Ding, ganz klar. Ich hoffe auch, dass dass Kovac dadurch, dass er ja so stark trainiert hat, so intensiv trainiert hat, die, glaube ich, mit dem Training auch schon in einer gewissen Weise entnervt hat, ist gar nicht negativ gemeint, dass die noch heißer sind, endlich auf diesen Platz zu kommen, 90 Minuten zu spielen und endlich das wieder zu tun, weswegen sie eigentlich Fußballprofi geworden sind. Ja. Und das kann halt dementsprechend auch eine positive Wirkung haben.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, wenn einer die Jungs in Flammen setzen kann, so gedanklich, und die da richtig heiß machen kann auf das Spiel, dann sind es die Kovac-Jungs. Ja? Mhm. Also von daher, an Motivation wird es da nicht mangeln. Die Frage ist halt, was machst du aus der Motivation draus, was natürlich dann schnell passieren kann, gerade wenn du die Jungen da auf dem Platz hast, die dann sich die Hacken ablaufen und da immer wieder irgendwie gegen die Wände knallen und nicht durchkommen, dass du dann halt auch unter Umständen relativ schnell in so ein Frustszenario reinkommst. Ja? Hast fünfmal versucht, hast irgendwie eigentlich klare Chancen gehabt, kriegst das Ding nicht irgendwie rein, dann kommst du natürlich auch schnell irgendwo hin, wo du dann so ein bisschen verkrampft bist. Dann wird es halt schwierig dann wieder. Ja? Das musst du dann halt auch erstmal wieder rauskriegen. Ich glaube, das ist dann halt auch so eine Chance, wo du dann halt auch wirklich so einen erfahrenen Mann dann irgendwie mal bringen kannst. Und im Zweifelsfall, wir haben Meier auf dem Platz. Ja, also wenn einer trifft, dann der.
Richtig.
Wie so oft. So, den Herrn Dennis haben wir mal kurzfristig verloren. Der ist mal eben eine Runde vor die Tür gegangen. Von daher muss jetzt dann doch der Marvin ein bisschen mehr reden. Dann würde ich sagen, haken wir die Tipprunde jetzt erstmal oder setzen wir mal aus, bis Dennis wieder da ist. Mhm. Da kommt schon der Anruf. Wenn wir Glück haben, ist Herr Dennis wieder da. Wenn nicht, nicht.
Oha.
Wenn nicht, dann nicht.
Ja, das sind diese tückende Technik. Ne? Man ist ja mal froh, wenn es funktioniert, aber naja. Anruf kommt nicht an. Ich glaube, der Dennis kann neu starten.
Ja. Bewahren Sie Ruhe, Herr Marvin. Wir versuchen, das hier wieder zu lösen. Dann, da ist er wieder. Hervorragend.
Welcome. Entschuldigt, ja. Keine Ahnung, was da los war.
Alles gut. Wir wollten gerade stilvoll in die Tipps für das Pokalspiel überleiten, als du geschrieben hast, dass du weg bist. Von da haben wir jetzt einfach das Moment ausgesetzt. Aber dann fangen wir damit jetzt auch gleich an. Marvin hat im Magdeburg-Podcast ein 2-1 für die Eintracht getippt. Bleibst du dabei oder möchtest du erhöhen?
Ja. Nö, ach, ich bleib erstmal dabei.
Hervorragend. Dennis?
Ja, ich tippe auf ein 3-0.
Das würde ich auch sagen.
Gut.
Ich glaube, wir sind da ganz klarer Favorit und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das wird ein schönes und ansehnliches Spiel und wir gehen da mit ordentlich Toren am Ende raus und können dann trotzdem gemeinsam mit den Magdeburgern feiern, weil ich glaube, das ist dann das funktioniert da ganz gut.
Klingt sehr gut, ja.
Genau, und dann, ich weiß gar nicht, ob das schon ab diesem Sonntag ist oder ab einem der anderen Sonntage. Wenn wir dann mit viel Motivation aus diesem Spiel der Eintracht hinausgehen, dann können wir uns demotivieren, indem wir uns den Herrn Fee als neuen Fußballexperten bei Sport1 anschauen. Wer hätte das gedacht?
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Nach Bruchhagen, der bei Sky anheuert, Fee bei Sport1.
Passt so zum Klischee leider, aber gut.
Das ist doch hier.
Der Basti könnte jetzt sicherlich viel dazu sagen, aber das schade,
gibt, das gibt doch jede Woche eine neue Dummschwätzer-Nominierung, oder?
Also, ja, langsam betreiben sie es alle. Also, Bruchhagen kann ich mir wirklich noch gut vorstellen, wenn er das in dieser Position macht, in der sonst bei der Eintracht auch tätig war, vielleicht das ein bisschen alles kritischer reflektiert und vielleicht auch nicht zu allem Ja und Amen sagt, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Also Fee brauche ich halt auch wirklich nicht mehr. Also wirklich habe ich auch keinen Bock. Ich werde, wenn ich zufällig draufstoße, werde ich mich mit Sicherheit ärgern. Ansonsten hoffe ich, dass dieser Kelch der Unzumutbarkeit wirklich an mir vorbeigeht. Ach, ich habe gar keine Lust mehr drauf. Ne?
Also worauf ich mich freue, und das wird der einzige Grund sein, warum ich dann da mal wieder in diesen Doppelpass reingucke, ist diese ganzen Tweets, die parallel dann da rumlaufen. Ja, das wird ein großes Highlight.
Ja, das Problem ist ja der Doppelpass, der so schlimmer manchmal ist, ich gucke halt doch manchmal rein. Ne? Es ist ja so, oh ja, komm hier, jetzt guckst du halt mal rein jetzt und mal schauen. Jetzt ist ja Sonntagvormittag mal so ein bisschen leichtfüßig, gerade wenn du nicht verloren hast. Wenn die Eintracht verloren hat, gucke ich mir das sowieso nicht an, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber wenn die Eintracht mal gewonnen hat oder mal selbst einen Unentschieden, da kann man gucken, was so über die anderen berichtet wird, weil die Eintracht hat ja normalerweise relativ viel wenig Sendezeit.
Richtig.
Aber wenn dann die Dummschwätzeritis ausgebrochen ist, ist es dann doch, also die extreme Dummschwätzeritis, ist es dann doch ein bisschen belastend. Ne?
Ja, das ist klar. Ja, aber ich glaube, ich werde mal reingucken. Also das will ich mir mindestens einmal in diese Saison dann doch geben. Ich schalte zwar wahrscheinlich relativ schnell wieder ab, aber zumindest einmal kurz da reingucken, das ist dann schon
kurz Pflichtprogramm. Kurz aufregen darf man sich, ja.
Die Sache ist ja die, ich meine, Fee hat ja zumindest die Gabe, intelligent zu wirken, einigermaßen. Und ich glaube, das ist schon mal nicht so verkehrt. Andere Leute wie Strunz oder so, da musst du Angst haben, dass die, was weiß ich, also da musst du Angst haben, dass die dir nur Dünfe verkaufen. Bei Fee, der kann ja Dinge ganz gut in Worte packen und der hat ja auch, wie gesagt, der nicht bei weitem, hat ja bei der Eintracht auch teilweise gut gearbeitet über lange Jahre und so weiter. Der weiß schon, wovon er redet. Ich kann mir das schon gut vorstellen, aber es kommt halt drauf an, in welchem Umfeld.
Ja, also er hat ja definitiv Ahnung von Fußball, ja, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht schon ein bisschen älter ist und schon vielleicht auch ein bisschen angestaubt, aber er hat ja trotzdem Ahnung davon, also das passt dann schon, ja, und ich glaube, er kann sich auch intellektuell da durchaus gegen die anderen Nasenbären, die da rumsitzen, irgendwie durchsetzen, aber
eine Leistung, aber ja.
Ja, also das ist könnte trotzdem spannend werden, was da an Aussagen getätigt werden. Ich glaube, da könnten wir ein neues Trinkspiel draus machen nach 2 Folgen.
Mit Sicherheit.
Dann lass uns doch mal, bevor wir zu den Empfehlungen kommen, also wirkliche Dummschwätzer haben wir, glaube ich, noch nicht. Da hat sich noch keiner so wirklich beworben, oder? Außer dem Herrn Rummenigge, aber der bewirbt sich sowieso ständig mit jeder Silbe, die seinen Mund verlässt.
Ja, ich denke,
ja, jetzt auch niemanden.
Ich denke aber, es könnte ein sehr lustiges Jahr werden. Hoeneß kommt wieder zurück, rückt wieder in den Fokus des Fußballs 2016. Dinge verändern sich nie. Ich glaube, dass Völler vielleicht nochmal ein bisschen abdreht. Wer weiß, was in Wolfsburg, was in Wolfsburg passiert, wenn das dann nicht so läuft und Alofs dann austickt, weil der geholte Gomez nicht die 30 Tore schießt in den ersten 5 Spielen, die man sich erhofft hat. Wer weiß. Also ich glaube, es ist auch in dieser Saison wieder viel Potenzial da. Und dann haben wir auch noch Tuchel, der bestimmt für den einen oder anderen cholerischen Anfall gut ist. Also auch in diesem Jahr dürfte für Entertainment in der Bundesliga gesorgt sein. Davon bekommen unsere Spieler relativ wenig mit, die wenigstens verstehen Deutsch. Ja. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Ja. Und übersetzen macht dann auch keinen Sinn. Ich glaube, bei uns wird das alles schön ruhig ablaufen. Ja. Ich gehe hier auch davon aus, Kovac macht das alles, die Trainingssteuerung in Englisch, habe ich gelesen. Ne?
Oh ja, okay. Würde ja Sinn machen bei einem so internationalen Kader, wie wir haben.
Ja,
das
ist auch vollkommen in Ordnung. Macht Sinn, ja. Ja, definitiv. Das ist ja sowieso kein Problem für den. Auch wenn er mit anderen Leuten Deutsch redet, redet er mit anderen Leuten Deutsch. Das eine hat ja auch mit dem anderen nichts zu tun. Trotzdem ist es ja so, dass die meisten auch bemüht sind, sich der deutschen Sprache anzunähern. Ja, da habe ich jetzt schon viele interessante Versuche gesehen. Insbesondere positiv ist der Mascarell mir aufgefallen, der anscheinend sehr bemüht ist, auch in dem Umfeld, Frankfurter Umfeld, dann auch besser klarzukommen. Also das sind noch positive Bemühungen.
Ja, was ich halt gut dabei finde, ist, dass du halt den Druck da so ein bisschen rausnimmst. Ja, wenn wir jetzt wieder, weil wir gerade eben dabei waren, wenn ein Fee sich dann da hinstellt und sagt von wegen, naja, der Kerl muss halt Deutsch lernen. Ja, sonst hat er halt hier keine Chance. Auf der anderen Seite muss man doch dazu sagen, naja, du als Trainer hast dich dafür entschieden, halt irgendwie diesen Spieler in deinem Kader haben zu wollen, dann beweg dich halt auch die 2 Meter auf ihn zu und bis er halt Deutsch kann, dann kommuniziere halt auch irgendwie mit ihm in der Lage, wo es dann halt auch für alle professionell und vernünftig ist. Und wenn das halt dann Englisch ist, dann ist es halt so. Ja, aber dann halt auch den Bockischen da zu machen und zu sagen, naja, dann muss er sich halt da bemühen, das funktioniert halt auch irgendwo nicht. Von daher finde ich das schon eigentlich sehr professionell, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, trotzdem aber den Leuten halt auch klar zu machen, naja, wenn du dich langfristig hier im Umfeld durchsetzen willst, dann wäre es halt schon gut, wenn du halt auch sprachmäßig hier sauber unterwegs bist. Also es ist schon, macht schon Sinn.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, weißt du, ich meine, ich finde es nur immer lächerlich, wenn sich Leute dann darüber aufregen, dass es halt vielleicht in englischer Sprache stattfindet. Gerade in der Stadt wie Frankfurt, in den meisten Unternehmen, gerade die viel Geld hin und her schieben, ist es überall so, dass Englisch gesprochen wird und darüber wird nicht geredet. Aber wenn es bei einer Fußballmannschaft das Problem der Fall ist, dann wird plötzlich ein Riesenfass aufgemacht. Ja, auch da muss man ein bisschen Realität walten lassen. Deswegen. Aber ich denke, wir haben ja auch intensiv schon darüber gesprochen. Ich denke, die Meinung des Podcasts ist hinreichend bekannt.
Richtig.
Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Jungs da auch jetzt am Sonntag auf die Kette bekommen und nicht halt gleich mit einem Negativerlebnis starten, weil das könnte sehr, sehr nachteilig sich auswirken.
Das auf jeden Fall. Jetzt hattest du gerade eben schon Wolfsburg und Gomez angesprochen. Was sagt ihr denn zu der Verpflichtung, dass Mario Gomez jetzt wieder in der Bundesliga spielt?
Ich finde es halt schade.
Finde ich es eine Bereicherung.
Ich finde es halt schade, weil ich gehofft hatte, dass er zur Eintracht kommt.
Mit Miro Klose zusammen. Und Lukas Podolski.
Ja, ich war wirklich mal so geistig umnachtet und hatte für einen gewissen Moment lang durchaus die Hoffnung, dass er irgendwann mal zur Eintracht stößt. Das war vor ein paar Jahren und so weiter und so fort. Also diese dicke Flaute hatte oder so, da habe ich gedacht, oh, vielleicht könnte er das machen. Aber grundsätzlich freue ich mich, dass er wieder in der Bundesliga ist und ich hoffe einfach, dass er weiterhin seine Ruhe findet. Also weil das ist, darin liegt bei Gomez halt wirklich die Kraft. Er muss die Ruhe haben und muss die Möglichkeit besitzen, dauerhaft und konstruktiv an dem Spiel der Mannschaft zu arbeiten. Und wenn er diese bekommt und jetzt nicht zu viel Publicity und so weiter und so fort, dann kann er auch in dieser Saison 20 Tore plus erzielen und auch in den nächsten Qualifikationsspielen gewinnen für die deutsche Mannschaft werden. Wenn man im Blick auf die Nationalmannschaft, weil er hat ja im Gegensatz zu vielen anderen nicht den Weltmeistertitel geholt.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja, definitiv, Marvin, mit der Ruhe, da hast du natürlich recht, ob er die wirklich in Wolfsburg bekommt, da muss man gucken. Da ist ja doch viel, viel Heckmeck um den Verein rum. Auch, ich glaube, die erwarten sich schon ordentlich was von Gomez, der ja die letzte Saison wieder gezeigt hat, alte Stärke gezeigt hat. Also mal gucken. Es kann natürlich jetzt gerade wieder in die andere Richtung gehen.
Ja.
Ich hoffe auch, dass es natürlich... wäre super, auch wie du sagst, mit Blick auf die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Auch für ihn persönlich ist ja, hat man ja mitgelitten, wenn man gesehen hat, wie der teilweise da Spiele dann oder ganze Saisons ja selbst überhaupt nicht mehr in Form gekommen ist. Da auch persönlich irgendwie hat er ja auch immer gesagt, ja, ihn kratzt das dann an der Seele irgendwie. Also er hat es ja richtig nah an sich rankommen lassen. Hoffen wir einfach mal, dass er wirklich da seine Ruhe hat, dass er in Ruhe seinen Job machen kann und dann macht er ihn eigentlich auch wirklich gut. Und ja, mal gucken. Hoffen wir mal, dass Wolfsburg am Ende der Saison hinter uns steht, aber Gomez seinen Tor gemacht hat.
Ich glaube, zumindest fanseitig wird es in Wolfsburg recht ruhig. Also von daher...
Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, dass du jetzt hier was hast. Ja, natürlich wird es auf Fanseite ruhig, aber ich finde es interessant, weil... Wolfsburg hat ja über 2-3 Jahre jetzt diesen Stürmer gesucht. Also sie haben seit 3 Jahren immer auf der Suche, waren sie gewesen, wollten einen Stürmertyp, der bullig ist, der eine gewisse Dominanz an den Tag legt. Bastos konnte das ja irgendwie nicht hundertprozentig erfüllen. Immer wieder hast du gehört, ja, okay, vielleicht kommt einer der Belgier, ja, und das ist ja, daraus ist ja immer nichts geworden. Und dann waren andere Hochkarätige, die immer im Dunstkreis der Wolfsburger gespielt haben. Zsa war ja zuletzt auch ein Thema, aus dem ja auch jetzt nichts geworden ist. Hätte ich eine ganz interessante Option gefunden. Also sie haben jahrelang danach gesucht und endlich haben sie das Puzzleteil gefunden, Namen Gomez, einer der wenigen, die wahrscheinlich dann auch aus dieser Riege wirklich nach Wolfsburg stoßen wollten. Kann Gewinn sein, kann vielleicht auch die Bundesliga nochmal ein bisschen ausschütteln. Lukaku ist es damals nicht geworden, den hätte ich gern bei der, den hätte ich gern in der Nationalmannschaft, ach nee, in der Nationalmannschaft,
Bundesliga.
Ich bin müde, in der Bundesliga gesehen.
Ja, ich
aber, auch. Aber Gomez ist auch eine super Sache. Müssen wir abwarten. Aber du merkst schon, in welch anderen Gefilden wir uns halt grundsätzlich bewegen. Und das ist halt schon, das ist schon brutal. Ja. Also ehrlich gesagt, das ist ja so, wenn, wenn solche Summen die Runde machen oder auch die Schalke, die mit Embolo einfach jemanden verpflichten für über 20 Millionen und wir eigentlich Leute nur leihen können. Ehrlich gesagt, ist da die Differenz wesentlich größer als die Differenz zwischen Eintracht und Darmstadt. Und das ist, hören jetzt viele Eintracht-Fans wahrscheinlich nicht gerne, aber ich glaube, hier muss man wirklich mal drüber nachdenken, wie das eigentlich sein kann. Denn guck dir an, wenn die Darmstädter momentan verpflichten, ja, aber das ist jetzt bei uns auch nicht so ein großer Unterschied. Ich meine, natürlich haben wir Spieler mit einer anderen Qualität, aber die haben auch Spieler, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit haben und so. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, aber es ist nicht so ein krasser Unterschied wie die Eintracht zu Upper-Mittelklass-Clubs in der Bundesliga.
Das stimmt, ja. Es ist wirklich, ist der Unterschied ist nicht so krass.
Also wie gesagt, mich frustriert es teilweise. Also wenn ich länger darüber nachdenke, bekomme ich schon das Gefühl, ein NZ-Treffen rückt, wenn ich höre, dass ein Hübner sagt, ja, meine Kollegen wissen gar nicht, wie wenig wir bei der Eintracht zur Verfügung haben. Das ist schon ziemlich komisch.
Ja, gerade in so einer Stadt wie Frankfurt, wo ja eigentlich das Geld zu Hause ist und du schaffst das nicht als, als Profimannschaft mit Traditionen und eigentlich ja auch nicht so schlechten, nicht so schlechtem Ausgangsmaterial, da halt auch mal irgendwie eine halbwegs vernünftige finanzielle Basis irgendwie hinzukriegen und so ein Verein wie der HSV kriegt halt davon Kühne einfach jedes Mal irgendwie Geld.
Ja, das ist richtig. Ja. Aber darüber haben wir halt auch, wir haben hier schon, sie reden seit 6 Jahren so darüber. Und andere reden halt auch schon seit 5 Jahren darüber oder seit 10 Jahren darüber und sagen, ja, warum kriegt denn so mit dem wirtschaftlichen Umfeld? Ich glaube, wir müssen uns einfach endgültig davon verabschieden, dass die Eintracht das irgendwann mal hinbekommt, das Umfeld dementsprechend zu mobilisieren, dass es mal ein Gewinn für den Verein wird. Also sie haben es jetzt in den ganzen Jahren nicht hinbekommen. So lange wie wir jetzt einen Podcast machen, gab es eine leichte Aufwärtsbewegung, die feststellbar war, als Fiat mit Alfa Romeo hierher gekommen ist und die euphorisch waren, dann auch die weitere Fortentwicklung zu Nike und so weiter und so fort. Aber ja, jetzt ist Alfa Romeo wieder weg. Nike ist noch da, bringt uns aber auch nicht so viel. Also du merkst, es tut sich aus wirtschaftlicher Sicht zu wenig, um mit anderen standzuhalten. Wahrscheinlich wäre die Eintracht so im Vergleich zu vor 10 Jahren, wird die heute besser dastehen. Ja, glaube ich, bin ich hundertprozentig sicher, aber es reicht halt nicht, um den Abstand, den du zu den anderen Vereinen hast, irgendwie auch zu minimieren.
Ja, dafür ist der zu groß geworden, also das kannst du jetzt vergessen. Also da muss halt schon wirklich irgendwie der Scheich um die Ecke kommen und dir in Castanhos für 16 Millionen oder irgendwas abkaufen oder ein Hasebe für 20 oder irgendwas, ja, dann hast du
ja
eine Chance.
Genau, das sind die halt die Punkte, wo du noch ein bisschen was tun kannst, dass du smarter halt verhandelst, dass du gute Verträge aushandelst, die Spieler dann auch dementsprechend verkaufst, aber da muss halt auch die Weiterentwicklung stimmen. Also das ist halt auch was wir ja natürlich in dieser Saison nicht erleben werden, ne? Denn wir haben halt viele Geliehene, das heißt, wenn das hier super funktioniert, dann haben wir ein richtig tolles Team, was einen sensationellen 8. Platz erreicht hat, eine richtig gute Saison gespielt hat und Mascarell zu dem Topspieler geworden ist und dann reibt sich halt Real die Hände und sagt, oh geil, jetzt haben wir Mascarell an die Eintracht verliehen, der ist zu einem richtig tollen Defensiv-Mittelfeldspieler geworden, ja, den verkaufen wir jetzt weiter einfach mal für 5 Millionen an einen anderen Verein, so, und das ist halt das Ding, das muss man halt sehen in Auges, muss man halt damit klarkommen und das ist dann, wenn es für die Eintracht sportlich funktioniert, auch okay so, aber das ist halt ja nichts, wo du dann profitierst.
Ja, und du hast halt dann im nächsten Jahr wieder die gleiche Problematik, dann hast du einen Spieler, den du aufgebaut hast, der andere Verein freut sich, dann ist der Spieler wieder weg und dann musst du mit dem nächsten wieder dasselbe machen, also du kommst halt von dem einen Mühlrad quasi ins nächste, ja.
Ja, du, außer dass es halt so ist, wie es ja auch nicht selten der Fall ist, sage ich mal, wenn wir wirklich in internationale Gefilde kommen, dass dann der Marktwert von jedem angehoben wird. Allein, also das ist dann fast künstlich, könnte man meinen. Aber wenn halt eine Mannschaft eine richtig gute Saison spielt, dann werden die in der ersten 11 oder vielleicht die ersten 12, 13 auch noch, haben ja dann auch stetig einen besseren Marktwert, weil sie ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es enorm gut lief. Vielleicht ist das dann eine Möglichkeit, dann dementsprechend wieder irgendwelche Gewinne zu erzielen. Aber es ist halt alles sehr fiktiv. Wir müssen halt jetzt erstmal sehen, dass wir damit arbeiten. Aber stell dir mal vor, eine Mannschaft ohne diese ganzen Leihspiele, die will ich nicht, dass die auf dem Platz ist. Ja, dann hättest du ganz schnell große Probleme. Ja, dann müsstest du mit Abraham, ja, du hättest, nur mal zur Verdeutlichung, du hättest jetzt in der Innenverteidigung nur Abraham und den Jungen, der jetzt einen Profivertrag bekommen hat mit Furkan Zorba, als Innenverteidiger, der fit ist. Ne? So, also das sind so Punkte. Und so geht es weiter. Also im defensiven Mittelfeld hättest du dann auch nur noch einen, der wirklich fit ist. Medojevic, herzlich willkommen zurück. Muss ich jetzt langsam erst wieder annähern. Das sind Dinge, ja,
mit denen man offensiv. Da willst du selbst mit einfacher Belastung nicht in die Saison starten, ne?
Nee, definitiv. Aber die Eintracht macht das jetzt so und ich finde es irgendwo risikoreich, aber im Gleichzug auch irgendwo respektabel, diese neuen Ufer jetzt einfach mal zu bestreiten und nicht zu sagen, wir kaufen jetzt halt einen Mittelklasse-Spieler, der uns genauso viel Geld kostet für das eine Jahr und uns vielleicht on the long run nicht weiterhilft. Muss man so akzeptieren, ich finde es okay. Wir wollten immer, dass die Eintracht mal neue Dinge ausprobiert, vielleicht genau. Nochmal ein gewisses Risiko geht. Das gehen sie jetzt und wir müssen unserer Mannschaft jetzt auch diesen Kredit einfach geben. Und in Kovac, we trust.
Ja, das auf jeden Fall.
So sieht's aus.
Dann lass uns doch zu den anderen Dingen kommen, auf die wir vertrauen, nämlich zu den Empfehlungen. Da haben wir diese Woche ganz klar mehr als die Dummschwätzer. Zum einen haben wir, glaube ich, diesen nur der FCM, der FCM Magdeburg Podcast, wo ja Basti und Marvin zu Gast waren. Ich habe ihn mir noch nicht angehört, aber wenn ihr da dabei wart, dann würde ich sagen, ist das ganz klar eine Empfehlung, oder?
War eine lustige Runde auf jeden Fall. Also ist ein schöner Podcast, muss ich sagen. Und ich denke, ich kann es jedem nur empfehlen. Magdeburg hat eine große Fangemeinde. Ist auch schön, wir haben relativ viele Rückmeldungen eigentlich auch bekommen. Daran merkt man, dass der Alex, der den Podcast auch macht, seine Sache richtig, richtig, richtig ordentlich und auch gewissenhaft betreibt. Schöne Sache, kann ich jedem nur empfehlen, hört mal rein.
Genau.
Gemacht.
Was anderes, was ich an dieser Stelle empfehlen kann, ist der Bundesliga California Podcast. Wird unter anderem gemacht von einem unserer treuen Hörer, dem San Francisco Bay Eagles. Ist eben quasi Bundesliga-Podcast aus Kalifornien. In der letzten Folge, die ich gehört habe, waren unter anderem eben neben dem besagten Eintracht-Fan auch jemand von Dortmund und von den Bayern dabei. Leider hatten sie ein bisschen Probleme in der Aufnahme, die ist zwischendrin abgebrochen, was sie dann aber mit so ein paar Soundbeiträgen, die sie aus einem Barbecue aufgenommen haben, wieder so ein bisschen aufgefangen haben. Fand ich extrem gut.
Lässig, ja, sehr gut.
Charmante Runde. Ist so ein bisschen schwierig, den Feed bei denen auf der Seite zu finden, um sich das in seinen Podcatcher zu werfen. Aber wenn man den einmal gefunden hat, dann läuft das alles problemlos. Also von daher, wer sich mal so ein bisschen Stimmung zur Bundesliga von der anderen Seite der Welt anhören will, dem kann ich das nur empfehlen. Ansonsten kommen wir vom Hören zum Sehen. Ich habe dieses, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, DAZN. Der Sinn. Angebot mal ausprobiert, die ja so ein bisschen Sportdings haben. Also momentan relativ viel Premier League. Darts habe ich gesehen, haben sie mit dabei. Tennis, was mich jetzt weniger interessiert. Funktioniert ganz ordentlich. Kostet dann auch irgendwie einen Zehner im Monat. Gibt den ersten Monat gratis. Ich habe da jetzt mal so ein bisschen mir Premier League angeguckt. Da spielt morgen Abend Manchester, also wer sich Kingslatern morgen mal angucken will, der kann sich da einfach mal registrieren und die ersten 30 Tage sich das frei angucken. Gibt es jetzt bislang nur für Smartphones und Tablets, funktioniert da aber ganz ordentlich. Also von daher, glaube ich, für den einen oder anderen mal einen Blick wert. Und ich finde es gut, wenn in der Richtung da auch mal so ein bisschen Konkurrenz für die Sky-Menschen da auftaucht. Vielleicht tut sich dann da preislich auch noch ein bisschen was, weil diese Alleinherrschaft über Sportaustragungsrechte, das kann es ja auf Dauer dann auch nicht sein.
Ich denke, das wird sehr, sehr spannend. Also mit DAZN oder DAZN, je nachdem, wie man das im Endeffekt ausspricht, tut sich hier ein Big Player auf, der das Potenzial hat, wirklich auch noch weiter reinzurutschen. In der nächsten Saison haben sie dann auch die Bundesliga-Rechte für Clips, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ne?
So war, glaube ich, der Plan.
Ja, und also da sind richtig interessante Sachen dabei. Du hast viel, viel Fußball aus internationalen Ligen. Also ich glaube, du hast auch mit Marco Hagemann jemanden, der ein guter Moderator ist, dementsprechend auch ein guter Kommentator. Das kann wirklich interessant sein. Ich hoffe, dass sie die eine oder andere Randsportart vielleicht noch aufnehmen. Natürlich jetzt der Blick zu Wrestling. Da gibt es gar nicht mehr viel, aber die Live-Rechte von den Live-Shows Raw und SmackDown, das sind die wöchentlichen Shows bei der WWE, die liegen eigentlich brach in Deutschland. Die nutzt momentan keine. Dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, das halt einfach live zu auszustrahlen, ich weiß, so teuer wird es vielleicht auch gar nicht sein. Das wäre eine super Addition, da würde ich auch auf jeden Fall dann zugreifen. 10 Euro im Monat sind bei DAZN. Ich weiß nicht, wie sich das alles finanziert bei den ganzen Rechten, die sie haben, aber ich würde vielleicht auch mal reinschauen, wenn ich Zeit habe.
Gerade auch bei dem Thema Kommentatoren, also das, wenn ich es richtig gelesen habe, dann wird das morgige Spiel Manchester gegen Southampton unter anderem von Ralf Gunisch, auch bekannt auf Twitter als Ed Felgenralle, den man auch von den Rocket Beans kennt, mit kommentiert. Also da sind durchaus Leute, die Ahnung haben von dem, was da auf dem Platz passiert, was auch immer für mich ein ganz großer Faktor ist, dass du da nicht irgendwie einfach einen hast, wo du das Gefühl hast, der liest die ganze Zeit irgendwelche geskripteten Witze ab, sondern der halt auch wirklich auf Bezug nehmen kann auf das, was da auf dem Feld passiert.
Das klingt gut, ja.
Ansonsten, wer sich gerne eher so Fantasiefußball angucken will, dem sei natürlich unser Zweitkanal, EP Gaming, empfohlen. Ne? Ist so ein bisschen FIFA momentan wieder unterwegs. Ich versuche noch so ein bisschen an Fußballmanagern zu arbeiten, was so ein schwieriges Feld momentan in Deutschland ist, weil auch da irgendwie dieses ganze rechte Thema ziemlich eklig ist, aber vielleicht kommt
es. Es gibt doch eigentlich sonst kaum einen Fußballmanager, so wirklich, ne? Ich meine,
es gibt momentan nur diesen Sega Football Manager, der eigentlich keine Rechte hat für die Bundesliga, oh ja, wo du dir dann auch wieder irgendwelche, also wo es aber eine relativ gute Fanszene gibt, wo du dir dann halt eben die abgedateten Datenbanken und so weiter ziehen kannst und auch die deutsche Übersetzung.
Der ist schon geil, den habe ich auch mal gezockt.
Ja.
Aber das Problem ist, du musst halt deinen Job kündigen. Also, weil der so intensiv ist,
ja, ist
und
richtig.
Weil der so viele Spielmöglichkeiten
so
hat.
So also, zeitaufwendig.
Der ist wirklich zeitaufwendig, du musst dich wirklich dem Ganzen widmen. Wirklich eine tolle Fanszene, du kannst eigentlich Bundesliga ganz normal spielen, wenn du dann die richtigen Daten dir runterlädst. Alles super, aber der nimmt wirklich dein Leben in Beschlag. Wenn du aber zufällig irgendwie es mit, keine Ahnung, mit anderen Menschen nicht so hast und hängst sowieso nur zu Hause und irgendwie Job muss auch nicht sein, dann ist das, glaube ich, wirklich die richtige Wahl. Bei allem anderen ist es halt irgendwie ein bisschen problematisch.
Also ich hatte in einer von den YouTube, von den Let's Play-Folgen da mal gefragt und da hatte mir auch ein Hörer, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, bei welcher Folge es war, eben den Football-Manager als Alternative empfohlen und er hatte dann auch irgendwas geschrieben von wegen, er hat da irgendwie jetzt schon bei dem neuesten irgendwie 60 Stunden oder irgendwas da drin. Ja, also da geht natürlich einiges an Zeit auch extrem drauf, das ist vollkommen richtig. Deswegen bin ich momentan dabei und versuche den guten alten EA Fußballmanager 2013 wieder ins Laufen zu bekommen, weil ich habe gesehen, dass da am 7.9. ist die Datenbank für die Saison 2016-2017 gibt und das könnte halt so ein richtiger Klassiker werden.
Ach, siehst du mal, das habe ich nämlich jetzt die Tage auch gemacht. Ich glaube, ich habe auch den 13er. Jetzt habe ich jetzt gerade erst angefangen mit dem Datenpaket vom letzten Jahr. Und dann kann ich auch gleich aufhören und kann jetzt lieber auf den September warten und kann dann richtig durchstarten. Weil das ist wirklich so eine Sache, der EA-Manager, der hat ja auch seine Fehler gehabt und war jetzt nicht perfekt. Aber den konntest du mal ein bisschen nebenbei zocken und konntest vielleicht, also da musst du nicht komplett in die Intensität reinstecken und musst nicht Tag und Nacht daran rumsitzen. Und hast trotzdem ein einigermaßen schönes Spielgefühl gehabt. Ne?
Das ist richtig. Aber was dir in jeglichem Fußballmanager fehlt, sind die neuen Eintracht-Emojis, die jetzt auf dem Markt verfügbar sind. Herr Marvin, Sie haben sich die angeguckt.
Alter Falter, das ist eine Sache von der Fraport, die anscheinend gedacht hat, wir müssen auf jeden Fall Eintracht-Emojis machen für die Fangemeinde, für die Fanszene, aber heilige Scheiße. wie diese Smileys zum Teil aussehen. Ja, du kannst mal bei mir bei Twitter reingucken oder der René wird auf jeden Fall dann auch drauf verlinken.
Ja, das definitiv.
Aber es ist merkwürdig und es macht mir zum Teil auch Angst, weil du ein Smiley hast, unter anderem, der plötzich drei Augen hat. Also wahrscheinlich ist der Drei-Punkte-Smiley oder sowas, weißt du?
Oh nein.
Also, oh, und dann gibt es so Smileys, wo einer rumheult und so. Also alles so in Eintrachtfarben. Ne? Es ist, glaube ich, lieb gemeint, aber lieb gemeint ist halt auch oft falsch gemacht. Und
den einen gesehen mit grauen Haaren und Schnurrbart, der so ein bisschen aussieht wie Dragoslav Stepanovic mit dem Eintracht-Schal
ja.
um.
Ja, genau so.
Es ist total absurd.
Ja, ja.
Ich freue mich schon drauf.
Ich mag ja, dass man sich Ideen macht, Ideen hat und dass man sich Gedanken macht, aber irgendwie, naja.
Ja, aber die haben das doch jetzt auch wieder nicht bis zum Ende gemacht. Also du als Nutzer kannst dir die Dinger runterladen und kannst sie verwenden.
Die sind total unpraktikabel. Du kannst sie runterladen und kannst halt irgendwo einbinden oder so, aber die sind ja jetzt auch nicht, also das ist ja,
also ich bin, ist auch alles rot. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt ein bisschen drüber nachdenken, weil du kannst ja jetzt mit iOS 10, was ja in 2 Wochen oder irgendwas dann auch kommt, hast ja die Möglichkeit für die iMessage-Apps und so weiter auch so Sticker-Pakete und so weiter zu machen, was exakt null Aufwand ist. Wenn sie auch nur mal 2 Cent drüber nachgedacht haben, dann bringen sie den Kram da rein, dann werden die Dinger halt auch praktikabel. Aber wer speichert sich das denn alles ab, um das dann irgendwie in seine Messenger-Apps zu schmeißen, außer vielleicht wir Verrückten?
Ich glaube aber, genauso haben sie es schon vorher. Also ich denke, das sollte schon der nächste Schritt sein. Es geht ja auch darum, stelle dein individuelles Profilbild, wo du dann damit auch, also mit diesem Smiley, den du dann zu Facebook hinzufügen kannst, ja. Und dann hast du so den Fire-Smiley und so weiter und so fort, der neben deinem Gesicht ist oder irgend sowas. Und da gibt es auch das Moderate, da gibt es auch das Eintracht-Herz. Ich glaube, das wird für den einen oder anderen wirklich relevant. Da werden die es auf jeden Fall nutzen. Aber es sind auch noch viele Schrott-Smileys dabei. Aber irgendwie, ganz ehrlich, guckt euch das an. Ja, da sind so ein paar verrückte Smileys. Also was die mit ihren Händen machen, weiß auch kein Mensch. Ja? Also, und da gibt es auch einen, der sieht aus wie so ein Hooligan-Smiley. Ja, der guckt schon wie so ein so. Also es gibt schon sehr, sehr merkwürdige Dinge, die hier parat sind. Aber andererseits, es ist mal was, worüber wir ein bisschen lachen können. Und ich mag grundsätzlich den Ansatz, dass die Fraport sagt, wir wollen was für die Eintracht-Fans machen.
Ja, also ich werde sie mir auf jeden Fall runterladen und sie werden in unserem WhatsApp-Channel reichhaltig Gebrauch finden, da bin ich mir absolut sicher und ich will jede Menge Kommentare von euch da draußen sehen und in jedem Kommentar muss mindestens einer von den 13 Eintracht-Emojis drin sein. Ja, das ist Grundvoraussetzung ab jetzt.
Ist alternativlos.
Genau.
Mindestens genauso alternativlos wie diese Folge hier. Ich glaube, wir sind auch damit durch. Zumindest ist mein Sendungsplan, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, damit am Ende. Ich glaube, auch für die erste, nennen wir es jetzt einfach mal die erste richtige Folge zur neuen Saison, ist so eine knappe Stunde auch erstmal vollkommen in Ordnung. Wenn es euch zu kurz ist, dann hört es einfach auf halber Geschwindigkeit, dann ist sie einfach doppelt so lang. Ne? Ganz praktikabel. Wenn es euch zu viel ist, doppelt so schnell hören, dann ist schneller vorbei. Wenn es euch nicht lang genug ist, langsamer hören, dann habt ihr wesentlich mehr davon. Ansonsten freuen wir uns über reichhaltiges Feedback, über alle möglichen Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook. Wir sind jetzt neuerdings auch bei Snapchat.
Ja, das nutzen wir noch nicht so regelmäßig, da müssen wir noch mehr Zeit haben.
Genau.
Aber ich finde Snapchat an sich eine coole Idee, aber da müssen wir halt sehen, wann wir das einsetzen können. Man hat halt auch nicht jeden Tag Zeit, alle Kanäle zu bespielen. Aber vor größeren Sachen, vor größeren Events, wenn wir mal wieder einen Live-Auftritt haben irgendwo oder was weiß ich, oder wenn wir live irgendwie Videos streamen, so den Aufbau, dafür ist es auf jeden Fall gedacht, oder wenn wir mal wieder beim Training sind, ne?
Genau, ansonsten sind Twitter und Facebook so unsere Hauptkanäle. Also wenn ihr jegliche Informationen über anstehende Sendungen haben wollt, dann klickt da rein, folgt uns, werdet Freund, Fan, whatever und dann kriegt ihr auf jeden Fall da mehr als genug einfach auch mit. Ansonsten finden wir iTunes-Bewertungen grandios. Wir waren jetzt in letzter Zeit bei den Fußball-Podcasts da relativ weit oben, von daher würde es mich freuen und alle anderen auch, wenn wir da noch so ein paar positive oder auch negative Bewertungen bekommen. Wir gucken uns hier auch alle brav an. Und wer ansonsten uns noch so ein bisschen finanziell supporten will, der findet bei Patreon oder auch auf unserer Seite einen PayPal-Link und kann dann da auch nochmal gerne mit einsteigen. Und wir sagen auch immer artig Danke zu allem, was kommt, egal ob es jetzt nur ein Tweet ist oder ein Euro im Monat, whatever. Ja, dann verabschieden wir euch mit einem lustigen Drei-Augen-Smiley in diese letzte Woche, bevor der Ernst der Bundesliga und des Pokals wieder anfängt. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende, auf ein erfolgreiches Pokalspiel und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.